Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Volles Haus und ich begrüße Sie ganz herzlich hier in Leipzig und zu Hause natürlich zum Krimi Speed Dating. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Heißen Sie mit mir auch willkommen. Das ist das Tolle beim Krimi Speed Dating. Sie lernen nicht nur ein Krimi kennen in den nächsten Minuten, sondern gleich vier. Und im Idealfall, das ist dann sozusagen die Aufgabe des Moderators, auch die Menschen dahinter. Also nicht nur die Bücher, sondern auch die Menschen, die diese Bücher geschrieben haben, kennen. Ich will kurz die Namen der Autoren vorstellen und die Bücher. Das sind zum ersten Iva Prochaskova, Der Mann am Grund, der erste Fall von Kommissar Polina. Herzlich willkommen.
Danke. Hallo.
Susanne Klim ist bei uns, Lügenmeer, ein Roman, erschienen bei C. Bertelsmann und auf dem Cover steht hochdramatisch, hochspannend, ZDF. Das ist ein Zitat von mir aus dem letzten Jahr, ne?
Ja, haben wir einfach mal so geklaut.
Lügenmeer, der neue Krimi. Das Buch sehe ich quasi in jeder Buchhandlung bis jetzt. Also es ist enorm, was für eine Durchschlagkraft hat dieses Buch. Vielleicht liegt es auch am Cover, dass es mir ins Auge fällt. Marc Elsberg, Gier. Wie weit würdest du gehen? Herzlich willkommen. Und für die Italienliebhaber und die Krimi-Liebhaber unter uns begrüße ich ganz herzlich den Autor vom neuen Buch Hochamt in Neapel. Das ist Stefan von der Laar. Ein Kriminalroman erschien bei C.A. Beck. Herzlich willkommen. Wir hatten gerade beschlossen, wir wollen uns duzen allesamt, deswegen bleibe ich gerne beim Du. Ich hoffe, Sie fühlen sich dadurch nicht ausgeschlossen, Sie dürfen dann auch duzen. Iva, schreibst du tagsüber oder nachts deine Bücher?
Prinzipiell tagsüber.
Tagsüber? Schreibt einer nachts?
Ich. Aha. Mal so, ja. Ich fange am Nachmittag an und dann geht es tief in die Nacht.
Oh, unter Alkohol dann ab 22 Uhr oder ohne Alkohol?
Je nachdem, wie groß der Stressgrad ist.
Stefan, du?
Also ich liebe die Stille der Nacht, wenn so ab 12 Uhr bis morgens um 3:30, wenn man nur noch die Insekten hört, die gegen die Fensterscheibe tupfen. Das ist genau die richtige Stimmung, um Krimis zu schreiben.
Krimi ist ja was Düsteres. Also eigentlich ist ja die Nacht wie gemacht für ein Krimi-Schreiben.
Wenn die schwarzen Gedanken kommen.
Wenn die schwarzen Gedanken kommen und der Vogel der Nacht, wie es so schön heißt, nicht? Die Flügel schwingt und die Fantasie beschwingt. Ja? Die Nacht ist ja dem Traum vorbehalten und oftmals sind ja die Krimis wie ein Albtraum. Gerade bei dir, jetzt Susanne, wenn ich daran denke, eigentlich jeden könnte ich nehmen, aber bei dir fällt es mir besonders auf. Es ist eine Poolparty, wir sprechen gleich drüber, eigentlich eine schöne abendliche Veranstaltung und plötzlich der Albtraum. Und du denkst, das darf doch alles nicht wahr sein, ne?
Ja, also das sind so dann der Blick hinter die Fassaden einer beschaulichen Kleinstadt-Atmosphäre. Ja, was verbirgt sich dahinter?
Und der Albtraum beginnt. Wir werden gleich da im Detail drüber sprechen. Ich wollte euch noch ein bisschen auch vorstellen, ein bisschen, dass man euch auch kennenlernt als Gruppe oder als jeden Einzelnen. Krimi-Schreiben, sagt man ja immer, ist eine relativ einsame Arbeit. Stimmt das?
Kann ich so nicht sagen. Also ich teile doch sehr viel mit meiner Frau, ein paar liebe Kollegen, die das immer so mitlesen. Also von daher ist das schon bei mir eher kommunikativ angelegt.
Hat jemand von euch jemand anderes als die Partnerin oder den Partner als ersten Leser?
Also ich ja. Ich suche mir immer, also ich habe viele liebe Kolleginnen, die auch also entweder Dramaturgen oder eben Lektorinnen sind, selber schreiben und denen vertraue ich dann mehr als meinem Mann in dem Moment. Genau, also die sind auch viel strenger als mein Mann.
Was kommt da an Feedback vor allem? Also wenn du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern würdest?
Kitschig, unglaubwürdig, ja. Viel zu lang.
Ja, viel zu lang. Kürzer geht immer.
Ich habe eine gute Freundin, die Polizistin ist und die ist die erste Person, die mein Krimi liest.
Ah, ja.
Aber das ist natürlich deshalb, weil ich will, dass alles stimmt. Hm. Also sie beurteilt nicht die literarische Qualität, sondern die sachliche und sie macht Bemerkungen und wenn etwas nicht stimmt, dann ist sie auch die Erste, die mir gute Ratschläge gibt.
Ja.
Also das schätze ich hoch.
Iva, du bezeichnest dich als deutsch-tschechische Autorin, ne?
Natürlich. natürlich bin ich eine Tschechin, also meine Muttersprache ist Tschechisch, aber ich habe 11 Jahre lang im politischen Exil gelebt. Zuerst in Österreich und dann in Deutschland, ja. Konstanz und Bremen. Und deshalb spreche ich Deutsch und deshalb habe ich angefangen, Deutsch zu schreiben, weil ich natürlich nicht wusste in der Zeit der Totalität, ob ich je nach Hause zurückkehre. Mhm. Also es war notwendig, also die neue Sprache mir zu eignen.
Ja. Zu lernen. Geht einem irgendwann die Fantasie aus, wenn man Krimis schreibt? Ist man irgendwann ausgeschrieben? Ich kenne das von Moderatorenjobs. Es gibt Kollegen, die älter sind, die sagen, irgendwann ist man ausmoderiert. Man hat alles mal erlebt, mal alles gesehen und man sollte dann aufhören.
Bei mir nicht so. Nee. Ich finde, die Welt ist voller Verbrechen. Denken Sie nur an die, oder denkt nur an die ganzen Umweltverbrechen, die uns permanent umgeben. Wie kann einem da die Fantasie ausgehen? Ja. Also im Gegenteil, ich finde, die Fiktion ist eigentlich nur der Firnis, den man über die Fakten legt. Ja. Sowohl die historischen Fakten als auch die in unserer Gegenwart.
Würdet ihr auch sagen, Krimis schreiben kann man bis ins hohe Alter, weil die Fantasie.
Gerade zu dem, was du gesagt hast, fällt mir so ein, es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du die Inspiration jetzt irgendwie von außen holst oder aus der Politik oder aus der Gesellschaft oder so, oder ob du das eher so Themen hast, die so innere Themen sind. Okay. Und also bei mir, ich kenne den Gedanken schon, dass ich dann manchmal denke, mir wird nie wieder irgendeine Idee kommen. Also während ich an einem Stoff arbeite, bin ich da in so einem Tunnel und denke, mir wird nie wieder was anderes einfallen. Aber es ist glücklicherweise wirklich so, wenn ich das dann abschicke an den Verlag und es weg ist, dann kommt plopp dann doch wieder irgendeine neue Idee. Aber jedes Mal diese Angst, dass es nicht passieren könnte, das kenne ich. Also.
Marc? Geht mir auch ein bisschen so und man weiß, aber gut, ich habe noch dazu im früheren Leben in der Werbung, musste man ja permanent Ideen haben. Das heißt, es gibt ja auch Techniken, um Ideen zu haben, die man dann gelernt hat. Und deswegen vertraue ich ganz einfach einer jahrzehntelangen Erfahrung, dass das schon kommen wird. Ich will aber auch gar nicht ausschließen, dass es irgendwann tatsächlich sein wird, dann muss ich was anderes machen.
Wird sich finden. Ist der Krimi das freiste Genre, weil man da alles reinpacken kann?
Ich finde, also, die Lyrik ist noch etwas frei.
Lyrik ist das Freieste.
Ja, genau.
Ja. Ja. Ja, der Krimi ist scheinbar frei, weil es so viele Unterspielarten und Subgenres gibt, aber in Wirklichkeit ist es doch alles doch auch sehr stark in Schubladen eingeteilt. Mhm. Also so dieses Thriller, Psychothriller, Kriminalroman, Regionalkrimi und die ganzen Unterspielarten und
Science-Thriller haben wir
ja so. Aber eine eigene Art.
Ne? Er eigentlich unterliegt da relativ strengen Regeln, ob das jetzt nämlich der Regional oder der Science oder sonst. Also das Muster ist fast immer dasselbe und eigentlich ist der Krimi und der Thriller ist ja ein extrem konservatives Format, der die Ordnung in der Welt wiederherstellen soll. Wenn er das nicht tut am Ende, dann werden die Leser in den allermeisten Fällen unzufrieden sein. Also die Freiheit ist beschränkt.
Muss ein Krimi gut enden, damit der Leser findet?
Das nicht zwingend. Aber er muss zumindest, glaube ich, das Gefühl geben, dass die Ordnung nicht völlig verloren ist.
Also ich finde es wohltuend, wenn ein Krimi gut endet, weil in der Welt endet praktisch nichts gut. Und das ist die einzige Möglichkeit, wo ich mal wirklich die Bösen auch ein böses Ende finden zu lassen. Das ist leider in der Welt nicht der Fall.
Ja, das ist dann die Frage, ob ein Krimi nicht an der Wirklichkeit dann vorbeigeht, weil er zu positiv endet aus dramaturgischen Gründen.
Das kommt darauf an, wie man ihn baut.
Iva, wie siehst du es?
Also bei mir entpuppt sich die Geschichte allmählich. Am Anfang habe ich so eine Struktur immer und ich glaube daran, das ist die beste Struktur, wie ich machen kann. Aber natürlich verändert sie sich Schritt nach Schritt und mit dem Ende, mit dem glücklichen Ende ist das so, ich habe am Anfang eine Vorstellung, wie es enden soll. Aber sehr oft passiert, dass es einfach nicht geht. Also die Geschichte sagt sich alleine, was sie will. Und das machen auch die Figuren. Also man glaubt, jetzt mache ich eine wirklich liebenswürdige Figur, so wird sie sein. Ich habe alles dafür vorbereitet. Und trotzdem ist diese Figur so frech, dass sie selber tut etwas, was mir nicht gefällt. Und ich kann nichts dagegen tun.
Schreibt jemand Gedichte?
Nein.
Nein, ne?
würde man sich wahrscheinlich auch nicht dran trauen, oder?
Ich schreibe schon
Gedichte,
ja, ja.
Mit welcher Art von Gedichten?
Also ich habe schon von Anfang an als junges Mädchen Gedichte geschrieben. Ich wollte sie sogar publizieren, aber das ging einfach in der kommunistischen Tschechoslowakei nicht, weil meine Gedichte politisch waren. Es waren Protestsongs sozusagen, manche waren auch Texte für Lieder.
Ja.
Und da habe ich sie einfach heimlich für mich geschrieben. Sie blieben in der Schublade und der Hang, Poesie zu schreiben oder zu denken, ist geblieben und ich versuche immer wieder in meine Geschichten die Poesie einzugliedern, aber so kurz, also eine Strophe, ein paar Sätze, Schluss.
Wer denn im Publikum hat sozusagen schon eins dieser vier Bücher gelesen? Mal kurz die Hand hoch. Sind doch einzelne, aber doch schon mehrere. Wir wollen jetzt diese vier Bücher genauer kennenlernen, ein Stück weit. Jeder hat ungefähr 10 Minuten, die ja im Schwerpunkt auch ein bisschen im Mittelpunkt stehen soll, das Buch im Mittelpunkt. Wir wollen eintauchen in die Geschichte, wir wollen ein bisschen erfahren, wer die Hauptprotagonisten sind und die Bücher kennenlernen. Abschließend gibt es dann noch eine kleine Runde und dann sind wir auch schon durch. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen bei Iva, ist ja auch das Gastland, ja. Tscheche, der Buchmesse heute. Ein Prag-Krimi, er spielt in Prag, man sieht auch auf dem Cover sehr schön, da ist das der Blick vom Hradschin auf die Stadt?
Es ist nicht von Hradschin, also der Blick ist von der Hochebene Letná.
Ja.
Das ist eigentlich noch ein Stück weiter von Hradschin, ein bisschen niedriger. Und es hat etwas mit der Geschichte zu tun. Das ist das Fenster in dem Büro von meinem Hauptkommissar Holina.
Ja.
Und er hat so eine Gewohnheit, nicht Bemerkungen zu machen, sondern alles auf sein Fenster zu kleben oder zu schreiben. Und in dem Moment, wo sein Fall gelöst wurde, dann putzt er sein Fenster,
ja,
und er weiß, jetzt kann ich mit leichtem Herzen nach Hause gehen. Und erst im Moment, wo wieder ein Zettelchen oder eine neue Bemerkung auf der Glasscheibe erscheint, dann weiß er, und jetzt wieder ein neuer Fall.
Lese doch mal bitte einen Satz oder einen Gedanken vor aus deinem Buch, dass man so ein bisschen reinkommt.
Vom Anfang einfach. Ja. Ein Satz.
Ein Satz.
Wenn er irgendwas hasste, dann nachts aufs Klo zu gehen.
Auch ein schöner Einstieg in den Krimi.
Ja,
berühmte natürlich. Erste, zweite Sätze. Ist das unser Holina, der das sagt?
Bitte?
Ist das unser Holina, der das
nein,
sagt?
Nein, nein, es ist eigentlich Holina, erscheint erst 10 Jahre später. Mhm. Dieser Satz gehört zu einer Vorgeschichte. Es denkt ein 5-6-jähriger Junge, und das, was mit diesem Jungen geschieht, spielt dann eine ganz wichtige Rolle in der Ermittlung.
Es sind verschiedene Zeitebenen, es ist aber im Wesentlichen ein toter Polizist, der gefunden wird in einem Steinbruch.
Ja.
Der Ermittler ist dann unser Holina aus Prag. Er kriegt noch einen jungen Kollegen an die Seite und es entwickelt sich dann eine Geschichte, die letzten Endes den Kreis der möglichen Täter nicht enger macht, sondern noch weiter.
Ja.
Weil jeder hat sozusagen, könnte es sein, könnte es aber auch nicht sein. Also es öffnet sich das Buch und man sucht lange. Es kommt Astrologie, kommt später noch ins Spiel. Also ganz viele verschiedene Ebenen. Sag kurz, bevor du vielleicht eine längere Passage liest, dass man auch den Stil deiner okay. Schreibart ein wenig kennenlernt. Wieso Astrologie?
Also ich möchte über meinen Holina sagen, dass er eigentlich ein sehr liebenswürdiger Mensch ist. Er ist auf keinen Fall depressiv, er ist kein Alkoholiker, wie die meisten Detektive heutzutage. Er ist Slowake, er hat slowakische Wurzeln, lebt aber in Prag, und nachdem die Tschechoslowakei sich getrennt hat, hat er eigentlich Heimweh nach beiden Teilen. Mhm. Also, und da ist dieser Polizist, er ist Dreckschwein genannt, er ist korrupt, er er hat auch ganz komische sexuelle Neigungen und eines Tages findet man ihn in dem Steinbruch. Und ich möchte jetzt vielleicht eine kleine Sequenz lesen, wo er schon tot auf dem Obduktionstisch liegt.
Es geht ja ganz schön ab in deinem Buch. Wir klären das mit der Astrologie gleich danach, aber jetzt die Textstelle.
Der Körper auf dem Obduktionstisch sah postmodern aus. Am Kinn und unter der Nase wuchsen Bartstoppeln. Sapletal hatte keine Muskeln aus dem Fitnessstudio, sondern von Natur aus breite Schultern und einen Stiernacken, einen gestauchten Rumpf und kräftige Beine, einen kurzen Penis. Typisches Nordlicht, befand Dr. Leblova. Bei ihren Ausführungen waren Anmerkungen und Kommentare nicht wegzudenken, die in andere Fachgebiete als die Pathologie gehörten. Haben die Männer im Norden tatsächlich kleinere Geschlechtsorgane? Fragte der junge Inspektor Divisch interessiert. Ich dachte, das ist ein Aberglaube. Nix Aberglaube. Evolutionsbiologie, erläuterte Dr. Leblova. Wo es kälter ist, da muss man mehr mit Wärme sparen. Das gelingt einem Körper mit kürzeren Ausstülpungen besser. Die Bewohner kleinerer Gegenden, obwohl ich so meine Zweifel habe, dass wir noch dazugehören, die haben im Durchschnitt auch kleinere Ohren als zum Beispiel Afrikaner. Unwillkürlich schauten alle auf Sapletals Ohren. Sie saßen weit oben, waren spitz und hatten fleischige Ohrläppchen. Wann ist er gestorben? Fragte Holina. Die Totenstarre und die anderen Prozesse laufen im kalten Wasser mit anderer Geschwindigkeit ab als an der Luft, gab der Assistent Wolafka blasiert zum Besten, der schon mehrere Jahre lang mit Dr. Leblova arbeitete. So wie er sich wichtig machte, erinnerte er Holina stark an seinen Cousin Fero. Mit Fero konnte man sich nur verständigen, indem man ihm in saftigem Ungarisch den Marsch blies. Mit Wolafka war das nicht so einfach. Er konnte nicht Ungarisch und war schnell beleidigt. In der Vergangenheit hatte ihn Marian mehrmals gebeten, sich direkt zur Sache zu äußern und nur zu sprechen, wenn er auch zu sagen hatte. Eine zweifellos vernünftige Forderung. Aber zur Verbesserung ihrer Beziehung hatte sie nicht beigetragen. Marian vermutete, dass sie auch heute nicht auf ihre unverblüffliche Freundschaft anstoßen würden.
Iva Prochaskova, der Mann am Grund, der erste Fall von Kommissar Holina. Dankeschön. Über die Zeit, das Wochenmagazin, hatte ich 2012 als bedeutendste Autorin tschechischer Gegenwartsliteratur, jetzt kommt es, für Kinder und Jugendliche bezeichnet. Und jetzt gesalzene Inhalte in einem Krimi. Hattest du sozusagen Lust, was Neues zu machen oder war es eine Folge? Wie kommt es von Kinder- und Jugendliteratur zu Krimi-Literatur?
Also der erste Grund war ganz sachlich. Ich habe schon gesagt, ich habe 11 Jahre lang in Deutschland gelebt und meine Kinder sind erwachsen natürlich und sie leben halt nicht in Tschechien. Auch meine Enkelkinder leben nicht in Tschechien. Ich und mein Mann sind einfach zurückgekehrt. Und das heißt also, der Kontakt zu Kindern und zu Themen, Problemen von Kindern ist schwächer geworden. Okay. Und da habe ich einfach mir gesagt, das totalitäre Regime hat mir nicht erlaubt, früher für Erwachsene zu schreiben. Das war einfach verboten. Also habe ich eigentlich nur meine Leidenschaft, also wieder entdeckt, für also gesellschaftliche Romane zu schreiben. Und weil ich Spannung mag, dann sind das einfach Krimiromane.
Und mit Astrologie?
Mit Astrologie beschäftige ich mich seit 35 Jahren. Mhm. Und ich muss sagen, in Tschechien ist das eigentlich nicht ungewöhnlich. Also bei uns ist Astrologie eine akzeptable akzeptierte alte Wissenschaft, also zum Beispiel der Kaiser Karl IV., der Johann Kepler oder Comenius, der berühmte Pädagoge, aber auch in der modernen Zeit der Nobelpreisträger Jaroslav Seifert, der Dichter, hat sich mit Astrologie beschäftigt und ich persönlich habe es gelernt oder die ersten Ratschläge von Milan Kundera bekommen. Er macht auch, oder machte, ich weiß nicht, ob er das noch macht.
Ein schönes Motiv auch fürs Krimi-Schreiben und es hat ja auch eine reiche Tradition in Deutschland, die Septem Artes Liberales, die sieben freien Künste, da war die Astrologie eine davon. Iva, vielen Dank schon mal für den Augenblick.
Gerne, danke.
Und bei Susanne wollen wir weitermachen. Lügenmeer heißt ihr neuer Roman. Lügenmeer ist ein psychologischer Roman, würde ich sagen, ja? Ja. Würdest du es auch so sehen? Es ist eine Party, eine Poolparty, eigentlich eine coole Veranstaltung. Jugendliche sind da. Es ist abends, wird was getrunken und plötzlich stirbt einer. Eine. Und plötzlich ist alles anders. Und plötzlich ist das ganze Leben anders. Und jetzt ist einer 20 Jahre später, 19 Jahre später, glaube ich, der kehrt zurück in dieses Dorf und will die Wahrheit noch mal herausfinden von diesem Ereignis und
ganz
stößt.
Genau, also ihm war damals die Schuld an dem Tod seiner Freundin gegeben worden, obwohl es also keine juristischen Beweise dafür gab. Aber er hatte ab dem Zeitpunkt keinen Platz mehr in diesem kleinen, beschaulichen Ort, in dem das spielt. Also er ist wirklich so vertrieben worden, ist dann weit weggegangen, hat versucht, sich ein normales Leben aufzubauen, aber jeder dieser Jugendklicke, die bei dieser Party dabei waren, für jeden war das das Ende ihrer unbeschwerten Jugend. Mhm. Also das war eine Party, die eskaliert ist, die heimlich stattgefunden hat. Ich werde gleich die Stelle, die ich lese, ich werde da mal so mitten reinspringen, damit Sie so einen kleinen Eindruck bekommen. Ja, und er hat aber für sich das Empfinden, er empfindet sein Leben als gescheitert und er hat nur dann eine Zukunft, wenn er quasi diese Vergangenheit aufarbeiten kann, wenn er seine Unschuld beweisen kann und für sich selber vor allem rausfinden kann, was wirklich in dieser Todesnacht geschehen ist. Mhm. Ja.
Und da wird es dann der psychologische Krimi, weil er stößt natürlich auf eine Mauer des Schweigens und viele haben sich in Lügen verstrickt, weil sie damit einfach besser leben können.
Ja.
Es ist ja auch im echten Leben so, dass sich manche Leute einfach mit Lügen besser durchs Leben mogeln.
Ganz genau.
Als mit Wahrheiten.
Also es sind eben weniger diese Lügen aus Bosheit heraus oder aus einem, weil man intrigant ist oder weil man jemandem schaden will. Es sind eher Lügen, die, mit denen man einen geliebten Menschen schonen oder vor etwas schützen möchte. Oder eben auch die perfekte Art, sich selber zu belügen, eben um der bitteren Wahrheit des eigenen Lebens auch nicht ins Auge blicken zu müssen, weil man das gar nicht ertragen könnte.
Genau. Magnus und Miller, die beiden, das Paar, sozusagen ein Traumpaar, bildhübsch beide.
Ja.
Und plötzlich ist eine tot und einer wird von allen gedisst und muss das Dorf verlassen. Ja? Also dieser radikale Wechsel, in einer Sekunde dreht sich das ganze Leben.
Ja.
Vom höchsten Glück und Zukunft zu tiefstem Unglück und Einsamkeit und
aber eben die beiden sind ja nicht alleine, sondern es ist eine Dreiecksbeziehung, um die es geht. Also es gibt noch beider beste Freundin, das ist Svenja, die Tochter des Kurdirektors aus diesem Ort. Und die drei sind ganz, ganz eng verbunden, allerdings in einer eher abgründigen Beziehung, kann man mal so sagen. Also ich will da nicht zu viel verraten, aber es ist jetzt keine normale Dreiecksbeziehung, zwei Frauen, ein Mann, beide wollen den gleichen Typen. So einfach ist es bei den dreien nicht. Also
psychologisch.
Böse Kräfte am Spiel, genau.
Verrat doch mal ein bisschen. Lies vielleicht einen Satz oder einen Gedanken, was Kurzes, und dann sprechen wir noch ein bisschen und dann was Längeres, dass man in den Fluss reinkommt.
Ich brauche für diesen einen Satz eine Brille. Es ist so schrecklich.
Geht mir leider auch so.
Sie fühlt den Generalschlüssel in ihrer Hand. Wie viel Macht er ihr verleiht.
Oh, spannend. Spannend kurz, öffnet einen ganzen Kosmos. Es geht um Svenja.
Ja, es geht um Svenja.
Dürfen wir verraten,
genau.
Die diesen Satz sagt und diesen Ort des Geschehens.
Svenja hat den Generalschlüssel zu einem Hallenbad. Ihr Vater als Co-Direktor war also auch sozusagen der Chef über dieses Meerwasserhallenbad. Und dieses Bad ist ein wichtiger Schauplatz für den Roman. Das ist in dieser Gegenwartsebene, ist das Bad schon geschlossen seit ein paar Jahren, und das ist so ein morbider, verfallender Ort, an dem sich Moos und Flechten in diesem Becken bilden und so weiter. Also ein eher gruseliger Ort. Aber zur Zeit, als diese Protagonisten noch jung waren, da war das Bad natürlich geöffnet und deren Haupt, der Platz, wo die sich jeden Tag treffen einfach, als Clique.
Ja.
Und natürlich feiern sie da heimlich nachts eben diese Party.
Dieses Gefälle zwischen tagheller Zukunft und tiefster depressiver Nacht, nenne ich es mal, hat dich das von Anfang an gereizt? Hast du da literarische Vorbilder, wo du sagst, diese Art des Schreibens fasziniert mich und die fließen auch indirekt immer noch in meine psychologischen Romane hinein? Eine Art Vorbild?
Ich habe dich am Anfang nicht verstanden. Tag und Nacht hast du gesagt.
Ja, hast du literarische Vorbilder, die immer noch so ein bisschen auch in deine psychologischen Romane hineinfließen?
Ja, also ich verehre Patricia Highsmith. Aha. Und also zum Beispiel die Replay-Romane. Also ich schreibe ja auch nicht die typischen Krimis mit der normalen Struktur. Am Anfang die Leiche, dann gehen die Ermittler los. Also bei mir gibt es meistens ja nicht mal Polizeipersonal, sondern es sind ja eher so Geschichten, kammerspielartige Geschichten, bei denen die Leserin, der Leser von Anfang an dabei ist, wie sich Figuren gegenseitig eigentlich ins Verhängnis bringen, ins Verhängnis stürzen. Man ist dabei und man denkt, oh Gott, das kann ja gar nicht, das wird ja immer schlimmer.
Ja.
So, also, ne? Ja. Dann kann es auch mal passieren, dass die Leiche auf Seite 230 erst kommt.
Ja, der Tote ist Nebensache, ne? Das Gespiel der Menschen untereinander und die Lügen, in die sie sich verstricken.
Ja.
Steht
genau.
Bei dir ein Stück weit im Vordergrund.
Die abgründigen Beziehungen eben. Ne?
Abgründige Beziehungen, ja, das trifft's gut. Lies doch vielleicht noch eine etwas längere Stelle, nicht zu lang, aber ein bisschen noch, um in den Fluss, damit man auch Susanne Klim als Autorin kennenlernt, wie sie schreibt.
Genau, also diese kurze Szene spielt in dem Schwimmbad und diese Party, um die es jetzt hier schon ein paar Mal ging, die ist also schon in vollem Gange. Eine halbe Stunde vor Millars Tod. Svenja. Die schwere Kellertür fällt hinter Svenja ins Schloss. An den Wänden und an der Decke befindet sich ein verzweigtes System von Rohren. Manche sind durch Schläuche miteinander verbunden, andere enden in Behältern verschiedenster Größe. Dies sind die Eingeweide des Schwimmbads. Die Luft hier unten ist stickig. Irgendwo pochen und klacken Maschinen in gleichmäßigem Takt, saugen Wasser aus dem Becken ab und pumpen frisch Aufbereitetes hinein, sogar in der Nacht. Svenja dringt noch tiefer in das Labyrinth ein. Die Rohre werden dicker, die Decke scheinbar niedriger. Sie fühlt sich wie im Inneren eines U-Bootes. Sie fühlt den Generalschlüssel in ihrer Hand. Wie viel Macht er ihr verleiht. Sie steht vor ihrem Ziel, der Tür mit dem gelben Schild. Achtung, Chlorgas, Lebensgefahr. Sie tritt ein, betrachtet die drei schlanken Gasflaschen. An ihren Köpfen, fast auf Augenhöhe, sind ein Drehmechanismus und ein Manometer angebracht. Svenja legt ihre Hand um eines der drei kleinen roten Räder. Es muss sein. Sie dreht und die Zeiger des Manometers schlagen nach oben aus. Die Party geht zu Ende. Es ist ihr Geburtstagsfest, aber sie ist nicht traurig, denn bald hat sie Miller wieder für sich und Magnus auch. Du machst dir nur was vor, wispert eine Stimme in ihrem Kopf. Du verlierst sie, beide. Nein, alles kann wieder gut werden. Svenja dreht Flasche für Flasche auf. Sie weiß, was nun geschehen wird. Es dauert nicht lange. Über ihr im Bad werden sich Dämpfe über dem Wasser bilden. Unmerklich zuerst, doch bald dringen sie durch die Schleimhäute in die Körper ihrer Freunde. Die Augen werden brennen, dann kommt die Übelkeit. Doch das ist nichts gegen die Kopfschmerzen. Alle werden weinen vor Schmerz. Danke.
Susanne Klim, Lügenmeer, ihr neuer Roman. Du kommst gebürtig vom Niederrhein, lebst jetzt mit Familie in Berlin. Schreibt sich's eigentlich besser in der Stadt oder auf dem Land?
Also für mich schreibt sich's immer am besten, wenn ich so wegfahren kann, alleine in irgendeiner kleinen Ferienwohnung sitze oder so. Und dann, also es ist egal, ob Stadt oder Land, Hauptsache ja. Ich bin mit mir und meiner Gedankenwelt so ein paar Tage mal alleine, dann fließt das richtig.
Geht's euch auch so? Den anderen oder?
Nee, du bei dir? Ich brauche möglichst viel Gesellschaft in Wirklichkeit. Ach.
Ja.
Also ich bin am liebsten zu Hause und dort am Sofa oder auf der Terrasse oder so.
Witzig. Und wenn da irgendwie ständig Rambazamba ist, stört dich nicht?
Ja, so viel Rambazamba ist nicht. Da ist meine Frau und dann kommen Freunde zu Besuch oder man besucht Freunde.
Okay, keine kleinen Kinder oder
also
so.
Also das abgeschiedene Schreiben könnte ich zum Beispiel nicht.
Ja. Nee. Iva, wie ist es bei dir?
Beides. Also ich bin natürlich ein Großstadtmensch, also ich schreibe sehr gerne in Prag und sie inspiriert mich. Also die Stadt ist wahnsinnig inspirierend, aber im Sommer, wenn es in unserer Wohnung zu heiß ist, dann flüchte ich natürlich aufs Land und dort schreibe ich ohne Internet, weil in unserem Dorf einfach kein Signal ist. Und das ist natürlich eine ganz andere Qualität dann. Ja. Also in der Stadt habe ich immer so ein Bedürfnis, etwas noch im Internet zu suchen, zu googeln und so. Und das stört die Konzentrationsfähigkeit. Aber auf dem Land, nach 2 Tagen, bin ich ein anderer Schriftsteller einfach. Also ich schätze es hoch und ich versuche immer wieder, mein Schreiben oder die Zeit des Schreibens so zu konzipieren, dass ich die entscheidende Phase dann auf dem Land schreibe.
Stefan, Stadt- oder Landschreiber?
Also da ich neben dem Beruf schreibe, in der Regel ein Stadtschreiber, aber es gibt eine wunderbare griechische Insel und ich bin ein großer Fan von Griechenland, ebenso wie meine Frau, eine winzige Insel. Wenn Sie mal Ihre Ruhe haben wollen, fahren Sie nach Amorgos. Das ist eine Kykladeninsel. Da ist nichts los, keine tollen Strände, keine tollen Hotels, nur Ruhe. Aber da kann man super Krimis schreiben, das habe ich mit meiner Frau gemacht.
Weil jetzt ist es verraten worden.
Nur für Krimischreiber.
Im nächsten Jahr wundert sich der einzige Gastronom, warum so viele Literaturfreunde bei ihm plötzlich einkehren, um Bücher zu schreiben, weil wir es hier verraten haben. Marc, wollen wir über dein Buch sprechen, Gier. Wie weit würdest du gehen? Du hattest es jungen Menschen gewidmet. Ja. Warum jungen? Speziell jungen.
Speziell jungen, es ist für uns alle natürlich da, aber gewidmet ist es jungen, weil ich darin ein Prinzip erkläre oder vorstelle, das Londoner Wissenschaftler entwickelt bzw. entdeckt haben, dass definitiv eine Revolution bedeutet dafür, wie wir unsere Gesellschaft organisieren können und sollten. Und das betrifft natürlich vor allem die Jugend.
Das
deswegen
heißt,
ist es Kindern und Jugendlichen gewidmet, die ich so von klein auf begleiten durfte und die inzwischen halt junge Erwachsene oder Teenager sind.
Das heißt, wir haben 2 Ebenen. Wir haben die Wirklichkeit, eine ganz reale, echte Theorie von Wissenschaftlern in London vor wenigen Jahren erst entwickelt.
Ja, es ist nicht nur eine Theorie, es ist ein Beweis sogar.
Es ist ein Beweis, das heißt, wir haben das Echte, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, und wir haben dann deinen Roman. Du machst sozusagen aus diesem frischen Echten, was noch gar nicht so publik ist, einen Roman, ein Science-Thriller. Deswegen bist du ja auf diesem Feld auch so bekannt geworden, weil du das gerne machst, was ganz Aktuelles, Reales nimmst und es in Fiktion gießt. Was ist das Reale nochmal? Das sind Londoner Wissenschaftler, die haben eine Wirtschaftstheorie entwickelt.
Genau, das Reale daran ist eben diese Entwicklung der Londoner, die kurz gesagt beweist, wir lernen immer, speziell in den letzten Jahrzehnten, das Beste für allgemeines Wachstum, für allgemeinen Wohlstand und so, ist Wettbewerb, Wettbewerb, Wettbewerb. Die Theorie der Londoner beweist mathematisch, dass es nicht Wettbewerb ist, sondern bestimmte Formen der Kooperation. Mhm. Das stellt letztendlich alles, was wir in den letzten Jahrzehnten gelernt haben, auf den Kopf.
Zeigt aber auch, dass Kooperation am Ende dann doch der erfolgreichere Weg ist.
Genau das zeigt
es.
Es ist ja nicht so, dass wir das nicht wüssten und dass wir es nicht auch in gewisser Hinsicht häufig machen. Es widerspricht nur dem, was wir permanent gepredigt bekommen. Und bis jetzt gab es für das, was wir eigentlich wissen, in den Theorien der Wirtschaftswissenschaften und der Politik nicht wirklich das Modell, das Mathematische, und das ist ja heute so wichtig in einer Welt, in der alles in Zahlen gegossen werden muss, von einer Bilanz über einen Businessplan bis zu Algorithmen, die unser ganzes Leben inzwischen steuern, brauche ich die zugrunde liegende Mathematik. Und wenn ich die nicht habe, dann wird es halt anders gemacht.
Schick das Buch doch mal bitte Donald Trump.
Ja, wir haben leider noch keine englische Version und ich weiß nicht, ob der Bücher liest.
Ich glaube nicht. Wollen wir mal einen Satz hören oder einen kurzen Gedanken, um ein bisschen neugierig zu werden?
Einen Satz, der das dann auch, was ich jetzt so ein bisschen ausgeführt habe, relativ eindeutig, schnell sagt: Das ändert alles.
Kurz und bündig. Ein Nobelpreisträger, der eine wichtige Rede halten soll, nämlich genau diese Rede zu diesem Thema, dass Kooperation die Welt besser voranbringt als ein Gegeneinander, als ein Wettbewerb, der wird ermordet. Das ist der Beginn, der Urimpuls sozusagen in dieser Geschichte, und daraus entwickelt sich dann der Fall. Wie entwickelst du den Fall dann? Ist das reine Fantasie? Wie gehst du da vor?
Naja, im Allgemeinen, speziell bei dieser Geschichte, musste ich natürlich ein Setting finden, das zu der Geschichte passt. Das also auf der einen Seite Konflikt, Konkurrenz gegenüberstellt irgendeinem kooperativen Vorgehen. Also ich etabliere am Anfang mal eine Konfliktsituation im Prinzip, eine Krisensituation, die dann durch gewisse Strategien gelöst werden kann. Und das machen dann eben diese zwei, drei Hauptfiguren, die in meinem Buch gibt es ja meistens so mehrere Hauptfiguren, und das ist auch hier wieder so, sehr verschiedene, die dann gemeinsam eben schaffen, hier voranzukommen.
Die Geschichte ist im Grunde genommen, dass er kurz vor seinem Tod, wenn ich mich richtig erinnere, noch zwei Namen flüstert, ne?
Ja, genau.
Und diese zwei Namen sind dann für die Ermittler oder für die Truppe, die den Fall lösen muss, um den Mord, der Einstiegspunkt.
Ja.
Werden die den Nobelpreis kriegen? Die Jungs, die das wissenschaftlich jetzt vielleicht, oder wird man in 3 Jahren sagen,
ich will es nicht verschreien, es würde mich nicht wundern. In der Ökonomie dauert das sehr lange, also wenn dann in ein paar Jahrzehnten. Aber immerhin war ja die Inhalte von Gier nicht nur als Thriller spannend genug, sondern scheinbar auch eben diese vorgestellten Ideen, dass mich ja die FAZ schon eingeladen hat vor ein paar Wochen einmal, mit einem der deutschen Wirtschaftsweisen darüber zu diskutieren, konnte man in der letzten Wochenendausgabe auch nachlesen, dann das Streitgespräch.
Lies doch vielleicht noch mal eine Stelle aus dem Buch vor, bitte, ja, um in den Fluss hineinzukommen, wie du schreibst.
Das ist gleich der Beginn, wo ich sozusagen die Szenerie setze, in der wir uns befinden. Die Straßen brannten. In dichten Schwaden zog Rauch über den Asphalt. Herabstürzenden Meteoren gleich explodierten Molotow-Cocktails in Feuerbällen und schwarzem Qualm. Durch den Nebel jagten vereinzelt dunkle Gespenster, tauchten da unter und dort wieder auf. Das ist Krieg, brüllte Melanie Amado und duckte sich. Aus dem Dunst hinter ihr wuchs eine dunkle Menschenfront. Köpfe, Schultern, Plakate, Transparente. Was steht da? Rief Ed Silberstein und zoomte näher an die Transparente der Demonstranten heran. Stoppt die Gier! Wohnen ausspekuliert! Ich kann mir keinen Lobbyisten leisten! Tod dem Kapitalismus! Amado umklammerte ihr Mikrofon. Nach dem Platzen der Blase von Unternehmensschulden droht der Welt eine Finanzkrise wie 2008. Hunderttausende protestieren zur Stunde in Berlin gegen neue Sparpakete, gegen Banken- und Unternehmensrettungen. Wer hätte so etwas hier noch vor ein paar Monaten erwartet? Griechenland ist plötzlich überall. Kameraschwenk. Vor ihnen schälte sich eine zweite Front aus dem Rauch. Glatzen, Bomberjacken, rief Silberstein in die Kamera. Einige schwangen Holzlatten oder Baseballschläger. Ausländer raus, Deutschland zuerst, wir sind das Volk. Kahle Köpfe, wütende Fratzen füllten den Screen. Und Schlimmeres zieht auf, erklärte die Sprecherin. Chinas Flotte provoziert in den asiatischen Meeren Konflikte mit seinen Nachbarn Saudi-Arabien, der Iran und Israel eskalieren die Kriege auf der arabischen Halbinsel. Erste Drohungen mit Atomwaffen werden laut. Russland zündelt in Osteuropa. So explosiv war die globale Lage nicht seit dem Zweiten Weltkrieg.
Mark Ellsberg, Gier, wie weit würdest du gehen? Dankeschön. Das ist natürlich der wunde Punkt unserer Gesellschaft, ja, dass wir einen Wohlstand haben und trotzdem ein schlechtes Gewissen haben, weil es eben vielen schlecht geht.
Ja, und diese Schere ja in allen Bereichen immer weiter aufgeht momentan, diese Polarisierung unserer Gesellschaft in politisch links, rechts, alt, jung, Stadt, Land, jung, alt, Autofahrer, Klimaschützer und so weiter und so fort. Und das führt uns zu nichts eigentlich.
Es führt uns zu nichts. Polarisierst du mit deinem Buch oder greifst du ja auch sozusagen relativ starke Mächte an? Du adressierst sie an. Hast du schon Gegenwind bekommen, kräftig?
Vereinzelt ja.
Aus welchen Bereichen?
Verschiedene. Das ist das Interessante, dass man diese Thesen sehr unterschiedlich auslegen kann.
Aha, aha.
Also die Angriffe kommen sowohl von politisch rechten wie linken Seiten, interessanterweise.
Und halten Sie dich es ist ja eine Dystopie, halten Sie dich für quasi einen Utopisten und einen Naivling, weil ja. Du dieser Theorie Glauben schenken willst?
Ich persönlich finde Gier ja eine Utopie, weil ich eine sehr konstruktive, positive Idee eigentlich vorstelle.
Und wenn dieses Buch eine Wirkung haben soll, es hat ja auch einen kleinen erzieherischen Wunsch wahrscheinlich, ne? Welche soll das sein?
Letztendlich wie bei meinen anderen Büchern ja auch, ob das Blackout ist oder Zero oder Helix, wo ich immer so aktuelle Themen aufgreife, einfach mal zum Nachdenken anregen.
Mark Ellsberg, Gier, wie weit würdest du gehen? Sein neuer Roman. Vielen Dank fürs Vorstellen. Ich glaube, es ist ein Autounfall, bei dem der Nobelpreisträger stirbt, ne? Es ist ein Autounfall, ne?
Ja.
Bei dir ist es auch ein Autounfall zum
Anfang. Damit beginnt es.
Damit beginnt es.
Damit beginnt.
Da haben wir doch schon eine schöne Brücke. Stefan von der Laar, Hochamt in Neapel. Es ist ein Krimi, der spielt in Italien. In Rom beginnt er, glaube ich, mit einem Autounfall.
Mit einem Autounfall.
Ja, und... Lies vielleicht einen Satz oder sag etwas, was uns ein bisschen neugierig macht auf diesen Krimi.
Ja, ich würde den mit vier Stichwörtern umreißen. Kirche und Camorra, Kultur und Kapital. Das sind Aspekte, die wie in einem Kristallisationspunkt in Neapel zusammenkommen. Vielleicht ein paar Eckzahlen. Jedes Jahr erwirtschaftet das organisierte Verbrechen in Italien über 150 Milliarden Euro. Das sind rund 10% des italienischen Bruttoinlandsprodukts. Wenn Ihnen 10% einer Firma gehören, dann sind Sie sozusagen ein Teil des Unternehmens, dann sind Sie nicht ein Problem des Unternehmens, sondern Sie sind ein Teil des Unternehmens. Das ist in Italien der Fall. Das organisierte Verbrechen hat diese Gesellschaft komplett durchdrungen. Es gibt italienische Priester, die sind ermordet worden von der Mafia. Beppino Diana, Pino Puglisi, weil sie aufgestanden sind gegen das organisierte Verbrechen. Es gibt andere Priester, die arbeiten mit der Mafia zusammen. Es gab einen Franco Mondellini, der ist als Kokaindealer für die Camorra gereist. Die Verknüpfungen sind sehr dicht. Es gab Giulio Lampada, ein verurteilter Camorra-Pate, der ist Träger oder Mitglied im Cavaliere im Ordine Pontificio di San Silvestro Papa, also des päpstlichen Ordens des heiligen San Silvester. Die Verknüpfungen sind unheimlich dicht. Das Ganze würde nicht funktionieren, wenn das nicht durch staatliche Stellen gedeckt wird und wenn das nicht ein einziges Gewebe wäre. Dieses Gewebe zeigt sich in Verbrechen unbeschreiblichen Ausmaßes, nicht zuletzt im Bereich der Umweltkriminalität. Das alles ist Realität, das alles können wir nachlesen. Ich habe sozusagen wirklich über diese Fakten einen Firnis der Fiktion gelegt. Ich habe daraus eine fiktive Geschichte gemacht, die sich aber letzten Endes doch zu guten Teilen aus den Realitäten speist. Das ist ein Stück weit mein Anliegen und da wir alle der schreibenden Zunft angehören, vielleicht ein Skandal sondermaßen. In Italien stehen 19 Journalisten rund um die Uhr, Tag für Tag unter Polizeischutz, weil sie gegen das organisierte Verbrechen schreiben. Das ist ein Skandal erster Ordnung. Und dieser schreckliche italienische Innenminister, Salvini, dieser große Flüchtlingsjäger, hätte ein dankbares Aufgabenfeld, wenn er sich um das organisierte Verbrechen kümmern würde. Das alles sollten wir uns klar machen, wenn wir meinen Krimi lesen.
Spannend. Spannend, wie da Fiktion und Realität zusammenspielen. In beiden Büchern auch. Ist das ein italienisches Problem oder auch ein deutsches Problem, was du eben beschrieben
hast? Selbstverständlich ist das ein deutsches Problem, denn Deutschland ist ein idealer Rückzugsort für die Mafia. Hier wird das viele Geld zu guten Teilen angelegt, was dort erwirtschaftet wird. Deswegen ist es hier auch so ruhig, was die Mafia anbelangt, weil die alles wollen, außer in ihrem Ruheraum gestört zu werden. Ja? Also diese, was damals in Duisburg geschehen ist, das war sozusagen ein Betriebsunfall von ein paar Leuten, die das Blei nicht
halten konnten. Schießerei in der Pizzeria. Ja?
Aber das war völlig amateurhaft.
Das heißt, die Mafia ist auch hier?
Selbstverständlich. Haben wir ja gestern Abend auch gehört in einem anderen Zusammenhang.
Wir hatten gestern Abend einen Krimi-Club in Landgericht. Ja. Da war das nochmal eine sehr authentische Atmosphäre, weil dort auch Mord- und Mafia-Prozesse verhandelt werden. Haben wir es kurz angesprochen. In welchen Gewerben sind die? Pizza-Bäckerei?
Ja, es gibt natürlich die klassischen Gewerbe des Drogenhandels, der Prostitution. Aber der Pizzo, also das erpresste Schutzgeld, spielt eine große Rolle. Dann natürlich die Baumafia. Damit wird unglaublich viel Geld verdient. Und die Müllmafia. Und Müllmafia, das ist ein wichtiger Teil bei mir.
Gerade in Neapel, ja.
Genau.
Also tödlicher Verkehrsunfall, ein Zollbeamter stirbt.
Richtig, genau.
Wir haben den Kommissario Barriello, der versucht, eine Spur aufzunehmen und kommt in einen innerkirchlichen Skandal hinein. Camorra, Kirche, Kapital spielen zusammen. Und es hilft ihm dann ein Weihbischof, glaube ich, was.
Ja, ganz genau.
Und es taucht auch der alte Winkelmann. Ja, edle Einfalt, stille Größe taucht irgendwann bei dir auch auf.
Also man muss wissen, ich selber bin von Hause aus Altertumswissenschaftler und finde da auch mein tägliches Auskommen. Winkelmann ist eine unglaublich faszinierende Figur im 18. Jahrhundert. Er ist der Begründer der modernen Archäologie und er ist den neapolitanischen Wissenschaftlern damals im 18. Jahrhundert schwer auf die Füße getreten. Damals hatte man unlängst Pompeji, Herculaneum, Stabiae, Oplontis ausgegraben. Die gesamte Kulturwelt schaute auf das, was da am Golf von Neapel geschah. Und dann kommt dieser Besserwisser aus Deutschland, ja, und sagt dann, naja, die italienischen Kollegen graben an den falschen Stellen. Noch in 4 Generationen werden die auszugraben haben. Die können keine Inschriften zusammensetzen. Es war wirklich ziemlich unangenehm. Und das Schlimme war, er hatte zu allermeist Recht gehabt. Aber das hat ihm nicht gerade Sympathien eingetragen. Und hier in meinem Kriminalroman gibt es einen Brief dieses Archäologen Winkelmann, der dann auftaucht und aus dem heraus sich zunächst einmal eine Nebenhandlung entspinnt, die aber schließlich sozusagen ins Herz der Ermittlungen gegen die Camorra führt.
Winkelmanns Ende war auch nicht gut, ne?
Winkelmanns Ende war sehr traurig. Er ist ermordet worden aus Gründen, die bis heute nicht ganz klar sind. Es gab einen Herrn Arcangeli, der hat ihn ganz grausam umgebracht und auch sehr amateurhaft. Manchmal kommt ja das eine mit dem anderen zusammen. Ob es einen homosexuellen Hintergrund gab, weiß man nicht. Kann sein, dass es eine Rolle gespielt hat. Kann aber auch sein, dass es was ganz anderes war. Wenn Sie meinen Krimi lesen, werden Sie wissen, warum Winkelmann gestorben ist. Zumindest in meiner Fiktion.
Lies auch noch eine Stelle, damit wir auch in den Fluss hineinkommen, bitte. Ja.
Also nochmal ganz kurz zu Neapel, vielleicht auch das eine Information, die nicht jeder hat. Neapel hatte vor 40 Jahren noch etwa 1¼ Millionen Einwohner, jetzt sind es noch etwa 960.000. Jedes Jahr gehen 4.000 bis 5.000 Menschen weg aus Neapel, weil es da nichts zu verdienen gibt. Das ist offenes Land, diese Stadt hat eine große Kultur, aber sie ist de facto preisgegeben und die jungen Leute insbesondere, die gehen. Und einer dieser jungen Leute ist bei mir kein junger Mann mehr, aber er ist einer meiner Protagonisten, kein Sympathieträger, ein Mafiapate, Don Giglio, weil er eine besondere Vorliebe für Lilien hat. Und kurz zu dessen Jugend, damals hieß er noch Augusto Saba. Für Augusto Saba hatte es nie eine Perspektive ohne Kriminalität gegeben, aber er war klüger als all die anderen Jungs gewesen. Er war mit 16 arbeitslos geworden, sein Vater war früh gestorben und so half er seiner Mutter, die als Näherin arbeitete, so gut er konnte, die jüngeren Geschwister zu versorgen. Als er die einzige Stelle antrat, die zu haben war, lachten ihn alle in seinem Viertel aus. Er wurde Totengräber auf dem Cimitero di Poggio Reale. Jeden Morgen fuhr er um 6 Uhr mit dem Bus zur Via del Riposo und arbeitete bis zum Einbruch der Dunkelheit für einen Hungerlohn, den er bis auf ein paar Lira zu Hause ablieferte. Aber er fühlte sich wohl auf dem Friedhof. Er mochte die strengen Rituale der Trauerfeiern, die ernsten Grabgesänge und er liebte den Duft von Weihrauch und Lilien. Nur Zukunftsaussichten gab es für ihn keine. Bis er eines Tages an einer der zahllosen Grabkapellen vorüberging, vor der schimpfend eine alte Frau stand. Wie an so vielen Gräbern hatte jemand auch an dem ihres Mannes die Grableuchte gestohlen und sie weiterverkauft. So verwünschte sie in hilfloser Wut die Diebe, und in diesem Moment kam Augusto eine Idee. Er fragte die Alte, was es ihr tatsächlich wert wäre, wenn die Bösewichter für ihre Taten zahlen müssten. Er versprach ihr Rache, wenn sie ihm einen Monatslohn geben würde. Sie brachte ihm einen Tag später eine neue, prächtige Grableuchte, die er für sie in den Boden einließ. In der darauf folgenden Woche wurde ein Kleinkrimineller, der schon viel Ärger in der Gegend gemacht hatte, durch eine Explosion auf dem Friedhof getötet, als er versuchte, die Lampe zu stehlen. Augusto hatte den Fuß der Leuchte mit dem Zünder einer Handgranate verbunden, die er sich billig besorgt hatte. Als der Täter das neue Grablicht aus dem Boden riss, hatte er sie ausgelöst. Es gab eine Untersuchung, die jedoch im Sande verlief, weil niemand große Sympathien für den Grabschänder aufbrachte. Außerdem hoffte man in der Stadtverwaltung, dass nach diesem Exempel auch die dauernden Beschwerden über die Diebstähle auf dem Friedhof seltener würden. Der junge Totengräber aber wurde ein geachteter Mann und machte aus seiner speziellen Form des Friedhofsschutzes schon bald ein einträgliches Geschäft. Jene, die keinen Schutz für die Grabstätte ihrer Lieben wollten, erlebten wenig Besinnliches bei ihren Friedhofsbesuchen, und schließlich stellte Augusto mit einer Truppe Gleichaltriger die Ordnung auf dem Cimitero di Poggio Reale so vollständig her, dass nicht einmal mehr die Mülleimer überquollen. Das waren die Anfänge des Clan del Cimitero und des unaufhaltsamen Aufstiegs Augusto Sabbas.
Stefan von der Laa, Hochamt in Neapel. Dankeschön. Wenn ich dich gerade hier habe, du bist Altphilologe, das heißt, du hast Altgriechisch studiert.
Ich bin Althistoriker, habe über einen alten griechischen Autor meine Dissertation geschrieben, ja.
Wer von Ihnen kann Altgriechisch hier im Publikum?
Bravo!
Eine junge Frau.
Super!
Hinten sehe ich noch eine Stelle, aber lohnt es sich, sowas Altes wie Altgriechisch?
Aber ja, in unserer Gesellschaft, in der alles darauf angelegt ist, aus unseren jungen Leuten Zahnrädchen für den Kapitalismus zu machen, das ganze Bildungssystem ist ein einziges Zahnrädchenschleifen für die Großindustrie. Wer alternativ denken lernen will, wirklich in Alternativen, der sollte seine Kinder, oder wer das will für seine Kinder, der sollte sie nicht sozusagen stromlinienförmig ausbilden. Lassen Sie sie in Alternativen denken. Ja, und das lernen Sie ohne weiteres, wenn Sie klassische Philologie lernen.
Du bist außerdem auf dem richtigen Weg. Ich höre es. Ja. Dankeschön. Das
außerdem
war ein
gibt es einen wunderbaren Satz für alle Krimi-Fans auf Altgriechisch. Ton polyktonon uk askopoiteoi. Die, die viel Blut vergießen, stehen in besonderer Acht der Götter.
Ja, war ein blutrünstiges Zeitalter. Ja, wenn man Konflikt hat, ist man nicht vor Gericht gegangen, sondern zu seinem Nachbarn und hatte noch eine Axt dabei und hat Klartext geredet. Der hatte was zu sagen, sozusagen. Das waren jetzt schon im Grunde genommen, dass wir uns vier Bücher zur Brust genommen haben. Ich würde euch zum Abschluss, und das kommt immer sehr lustig, finde ich, bitten, ihr habt jetzt vier Autoren auch oder drei andere Kollegen auch kennenlernen dürfen hier auf dem Sofa. Ihr seid untereinander ins Gespräch gekommen. Ihr habt vor euch jeweils euer Buch stehen, was euch ans Herz gewachsen ist. Wem würdet ihr euer Buch hier in der Runde gerne jetzt schenken für einen Satz, für einen Gedanken, für irgendetwas, was euch in dieser Runde hier bewegt hat? Und eine Bitte hätte ich, dass nicht vielleicht einer mit vier Büchern nach Hause geht.
Ja. Wenn ich Stefan, willst du anfangen? Als ich Geschichte, Philosophie und Jura studiert hatte, hatte ich eine ganz reizende Kommilitonin, die hieß Susanne Klim. Ist aber nicht Susanne Klim, die hier bei mir ist. Aber das löst so viel Gefühle aus, dass ich dir gerne ein Buch schenken würde.
Also Stefan schenkt sein Buch Susanne. Dankeschön.
Ja, dann bin ich ja jetzt dran.
Bist du dran?
Ja, also ich möchte mein Buch der Iva schenken. Weil mir hat das so gut gefallen, dass ihr Kommissar nicht depressiv ist und nicht alkoholkrank. Das finde ich super.
Deswegen gibt es das Lügenmeer für Iva.
Danke.
Sehr schöne Idee auch. Ah. Und das stimmt, es gibt wenige Kommissare, die nicht depressiv und irgendwie in die Morgen,
also
die alte Welt.
Das freut mich sehr. Und ich würde mein Buch dem Stefan schenken, aus zwei Gründen. Aus zwei Gründen. Also das Thema interessiert mich wahnsinnig. Also ich wirklich, ich bin irgendwie, ich fühle mich verbunden irgendwie. Und zweitens für dein Plädoyer auf Altgriechisch, weil mein Onkel dasselbe immer mir gesagt hatte. Leider habe ich nie mir die Sprache, also ich habe das nie gelernt. Das bereue ich.
Vielen, vielen Dank.
Und ich habe gehört, dass das viele Altphilologen zur Uni gehen, obwohl sie gar nicht mehr im Studentenalter sind, im Klassischen. Ne? Also viele studieren das auch sozusagen im höheren Alter.
Aber ja, ja, aber ja, ja.
Es ist nie zu spät, um anzufangen, die Sprache zu lernen.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht man kann als, warum nicht, ein gutes Hobby für alte Tage.
Warum nicht, warum nicht? Und man lernt ja viel sozusagen übers Leben, also ein Plädoyer fürs Altgriechisch lernen, auch ja, wenn man die 20 hinter sich hat. Ne? Marc, wem würdest du dein Buch gerne schenken?
Ja, ich bin hin und her gerissen zwischen allen dreien. Ich mag wahnsinnig gern die Idee von dem Kommissar, der während seiner Fälle sozusagen den Blick auf die Welt verliert und ihn nachher wieder erst frei machen kann mit dem zugeklebten, zugemalten Fenster. Ich mag die Psychologie bei deiner Geschichte und ich mag die irrsinnige Werfe, mit der du hier für Individualismus und ein vernünftiges, funktionierendes Staatswesen plädiert hast. Deswegen,
wenn wir drei haben, schenken wir es alle.
Eins.
Komm und ich gebe meins. Los geht der Stefan. Das war das Krimi-Speed-Dating. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben, mitgefiebert haben und kann alle vier Bücher sehr empfehlen. Dankeschön an die Autoren. Danke.
Vielen Dank.
Wir danken dir.
Danke.
Ja, wir danken
danke.
Dir. Genau. Danke. Vielen Dank.
Sehr schön.
Hoppala. Reich geschenkt.
Morgen früh geht's weiter mit dem blauen Sofa. Ich glaube ab 10 Uhr. Dankeschön, ab 10 Uhr.